Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PureTax. Mein Name ist Benjamin Rothmund und heute bin ich das erste Mal mit Marcel Brix im Studio. Hallo Marcel.
Hallo Benjamin, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist nicht bei PureTax & Law, sondern du bist Geschäftsführer bei Block Management und wir haben dich heute als Gast, weil wir gerne die Vernetzung von Vermögensnachfolge, Planung und Unternehmensverkauf uns heute mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Marcel, magst du vielleicht einleiten, ein paar Worte zu Block Management und deiner Person sagen?
Ja, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf in eurem Podcast. Finde ich super, das mal von der anderen Seite zu erleben. Ja, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, dazu vielleicht später mehr. Genau, Marcel Brix mein Name, bin geschäftsführender Gesellschafter bei Block Management. Was macht die Block Management? Also wir sind, was man auf Neudeutsch sagt, eine klassische M&A-Boutique, beschäftigen uns quasi den ganzen Tag mit Unternehmenstransaktionen, Unternehmenszukäufe, Unternehmensverkäufe, auch viele Nachfolgethemen, die bei uns anstehen. Das ist so das, was wir machen. Wir begleiten dann quasi die Unternehmer, wenn keine eigene interne Nachfolge irgendwie ansteht, dort einen passenden Investor zu finden, um halt einfach die geregelte Übergabe gut darstellen zu können.
Ja. Spannend und natürlich was, ne, was wir auch kennen, ja, also Übergabe von Unternehmen, ja, bei uns ist es oft schenkweise in die nächste Generation, klar, ihr seid erstmal auf den Verkauf grundsätzlich konzentriert, aber ihr seht natürlich die verschiedensten Konstruktionen dann in eurem täglichen Beratungsalltag und ich wollte heute mal einen Fall besprechen, wo wir beide eigentlich am Ende eine Schnittstelle haben, ja, der tatsächlich bei uns in der Beratungspraxis so aufgeschlagen ist. Und ich würde den einfach mal kurz skizzieren, damit wir loslegen können.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
Ein Mandant ist zu uns gekommen, Unternehmer, Alleingesellschafter einer GmbH, die im produzierenden Gewerbe tätig ist. Unternehmen ist seit Generationen in Familienhand, ist sehr werthaltig, 70 Millionen insgesamt. Der Mandant ist Ende 50. Er könnte sich grundsätzlich vorstellen, sich Schritt für Schritt aus dem Unternehmen zurückzuziehen und sich dann auch langsam zur Ruhe zu setzen. Dafür strebt er an, dieses Unternehmen mit Mitte 60 dann zu verkaufen. Er möchte aber auch bereits jetzt schon Struktur reinbringen in sein Vermögen und eine Zersplitterung des Vermögens entgegenwirken, die eventuell ja dann auch nach dem Verkauf entstehen könnte. Also eigentlich Nachfolgefall, aber mit so ein bisschen einer zeitlichen Versetzung drinne. Da vielleicht mal an dich die Frage, Marcel, vorab. Wie oft seht ihr familieninterne Nachfolgen und wie oft seht ihr einen Verkauf des Unternehmens?
Sehr, sehr gute Frage, Benjamin. Also bei uns ist es wirklich so, wir sehen häufiger den Verkauf des Unternehmens als familieninterne Nachfolgen, weil heutzutage ist es ja so, die nächste Generation, die dann halt auch in der Unternehmerfamilie heranwächst, die werden nicht mehr in die Unternehmen reingezwungen. Ja, es ist mittlerweile viel, viel freier. Früher war das noch so, ja, du bist irgendwie Erstgeborener in der Familie und dein Weg ist klar, also du musst in das Unternehmen dann reingehen und das hat sich aber auch in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also viele sagen dann auch, viele Unternehmer, nein, ich will auch nicht meine Kinder da irgendwie reinzwingen. Wenn sie mit rein wollen, ist es gut. Aber oft sehen wir dann doch, dass die Kinder eigene Interessen entwickeln, andere Themen machen, vielleicht studieren gehen, vielleicht sich in andere Richtungen entwickeln. Und die Unternehmergeneration, mit der wir dann sprechen, die ist da mittlerweile auch viel offener. Und die sagen auch, okay, es macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt meine Kinder dort reinzwinge, in dieses Unternehmen reinzugehen, wobei von Anfang an gar kein Interesse besteht. Ja, von daher sind die Nachfolgen bei uns schon eher externer Natur als jetzt interner Natur.
Schade vielleicht für die ältere Generation, ne? Ich meine, man wünscht sich immer, die Kinder führen das Lebenswerk fort. Ich glaube aber ja, höhere Individualität, ne, auf der jüngeren Generationsebene, das ist eigentlich das, was wir erleben, ne, und was dann halt auch oft dazu führt, dass der Familienunternehmer sagt, naja, wenn es keiner weitermachen will, dem ich vertraue, dann muss ich vielleicht verkaufen. Vielleicht noch eine weitere Frage, wie oft siehst du das, dass jemand zu euch kommt und sagt, ich will verkaufen, aber nicht morgen, auch nicht übermorgen, sondern vielleicht so in 5 bis 7 Jahren.
Haben wir auch, ja. Also ich sag mal, unsere Zyklen liegen so, wenn es schnell geht, irgendwie zwischen 6 Monaten bis 3 Jahren. Wir haben aber auch nochmal einen anderen Zyklus, wo man dann sagt, da liegt man irgendwo zwischen 3 bis 6 Jahre, 3 bis 7 Jahre, wo man einfach sehr, sehr lange, sehr, sehr früh auch schon anfängt, mit den Unternehmern in den Austausch zu treten. Weil klar, ich bin jetzt kein Steuerberater oder kein Anwalt, so wie du. Aber ja, steuerlich muss man natürlich, wenn man das irgendwie optimieren will, muss man natürlich sehr, sehr früh ran. Also da muss man sich schon irgendwie 7 Jahre vorher mal Gedanken machen, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Wir sehen es aber, dass nicht jeder Unternehmer so klar aufgeräumt ist. Ja, viele sagen dann auch, okay, ich will das jetzt in den nächsten 1-2 Jahren angehen, was natürlich auch noch irgendwie möglich ist, aber dann kann man natürlich nicht den kompletten Steuervorteil am Ende des Tages mitnehmen. Aber wir haben zumindest noch mal die Chance, sage ich mal, in diesen 1-2 Jahren das Unternehmen dann so ein bisschen exit-ready zu machen. Mhm. Ja, das heißt, wir schauen auch im Vorfeld schon mal drauf, ist das Unternehmen überhaupt so, wie es dasteht, verkaufsfähig? Falls nein, was muss man vielleicht in diesen 1-2 Jahren noch gestalten, damit das Unternehmen vielleicht auch am Markt dann attraktiver wird?
Ja gut, ich meine, also meistens, also oder sagen wir mal, oft fängt es wahrscheinlich damit an, der Unternehmer bekommt ein interessantes Angebot, ne? Und das ist natürlich nicht in 5 Jahren noch gültig, ne? Weil der Markt ist schnelllebig, ne? Also das wird sicherlich oft so sein. Gut, klar, also ein gewisser Vorlauf ist, glaube ich, immer erforderlich. Jetzt haben wir natürlich, ne, wenn wir jetzt uns wieder Vermögensnachfolgeplanung anschauen, meistens irgendwie längere Fristen. Deswegen wollen wir uns den Fall tatsächlich auch heute mal anschauen, wo jemand sagt, ich habe jetzt kein konkretes Angebot, ja, aber ich will mich eigentlich schon mal so ein bisschen fit for sale machen, ja? Weil ich weiß, ich werde es irgendwann machen müssen, weil es keine familieninterne Nachfolge gibt. Und hier ist jetzt die Besonderheit, letztendlich eine schenkungssteuerliche Besonderheit, dass man sagen könnte, er ist Alleingesellschafter, wenn ich mehr als 25% Anteile an einer Kapitalgesellschaft halte, dann könnte ich diese Beteiligung, also seine 100%, gegebenenfalls schenkungssteuerfrei an eine Familienstiftung schenken. Familienstiftung, wir haben das hier im Podcast relativ häufig, wir haben es auch bei eurem Podcast M&A und Currywurst mal erläutert. Wie oft siehst du das tatsächlich auch in dem Verkaufsprozess, dass da irgendwie eine Familienstiftung mit drin ist?
In einem Verkaufsprozess leider sehr, sehr selten, nicht so oft. Also das tut mir da sehr, 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 sehr leid für dich und für euch, dass wir da nicht so viele Schnittmengen haben. Oft ist es doch eher das klassische Konstrukt, dass der Unternehmer sagt, okay, er geht nochmal über eine Holding, setzt eine Holdingstruktur oben drüber, bringt die Anteile ein und verkauft dann quasi aus der Holdingstruktur raus. Weil wir erleben das auch sehr, sehr oft, dass Unternehmer sich doch schwer tun zu sagen, okay, die Stiftung gehört einem ja dann nicht im Endeffekt selbst. Bei der Holding ist das ja nochmal was anderes. Viele Unternehmer sind halt auch gewohnt, sage ich mal, ja, das ist mein Unternehmen und dann wollen sie natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt meine Holding. Finde ich natürlich sehr, sehr schade, weil das natürlich eine gute Alternative darstellt, aber das Thema sehen wir tatsächlich nicht ganz so häufig bei uns.
Also interessant, dass du es ansprichst. Ich glaube, das Vorteil oder ich sag mal auch Urteil sehen wir häufig, ne? Genau, mir gehört das Vermögen nicht mehr. Am Ende, klar, zivilrechtlich ist es so, ne? Das haben wir hier auch schon oft beleuchtet. Die Stiftung steht für sich selber. Es gibt halt gerade keine Anteile an ihr, die dann irgendjemand hält. Und das führt natürlich dann oft dazu, dass man sagt, naja, ich bin ja nicht die Stiftung. Gut, du kontrollierst sie aber. Ja, das ist dann halt immer so ein bisschen dieses Spielchen. Aber ja, psychologisch gesehen ist das, glaube ich, schon eine gewisse Hemmschwelle. Jetzt wollen wir den Fall aber doch mal noch weiter spielen. Ich meine, gut, hier ist es so, wir haben ihm da eine Familienstiftung vorgeschlagen. Und man hat halt eben gerade dadurch, dass es keine Anteile gibt, diesen Aspekt mit, das Vermögen kann ich zersplittern, ja, hat man dann damit abgedeckt eigentlich. Gerade wenn man jetzt keinen geeigneten Nachfolger in der Familie hat und sozusagen die Nachfolgeplanung eigentlich vorwegnehmen will, ja, und zu Lebzeiten schenken will, wo man alles kontrollieren kann und gucken kann, ob ich mein Unternehmen wirklich steuerfrei in die Stiftung kriege, das ist eigentlich der Weg, den wir am liebsten sehen, den wir auch am besten gestalten können. Und der Weg sollte jetzt auch hier mal gewählt werden. Erbschaftssteuer ist ja jetzt auch gerade wieder in aller Munde. Hier in dieser Konstellation, Übertragung von Betriebsvermögen auf eine Familienstiftung, ist der Kicker ganz eindeutig erbschaftssteuerlich. Wie versiert sind deine Kunden in diesem Geschäft? Denken die darüber nach, dass irgendwann die Erbschaftssteuer kommt, dass ich dann doch irgendwann auch meine Anteile oder auch das Geld, was ich aus einem Verkauf bekomme, vererbe? Ist das mit drinne schon in diesem Unternehmensverkaufsgedanken?
Muss ich auch leider sagen, sehr, sehr wenig. Also viele Unternehmer sind halt wirklich in ihrem Tagesgeschäft einfach drin, sind auch ein bisschen gefangen, sage ich mal. Und oft ist es halt so, dass man sich da im Vorfeld noch gar keine richtigen Gedanken gemacht hat. Wie will ich denn jetzt vererben, verschenken etc.? Das ist wirklich ein Thema, was, denke ich mal, auch bei uns in unserer Welt einfach am Ende des Tages viel, viel, viel zu kurz kommt. Oft kommen Investoren dann auf die Unternehmer halt zu und sagen, hier ist das Angebot, ich finde dein Unternehmen attraktiv, lass uns mal sprechen, wir würden dich gerne kaufen. kaufen, gerne erwerben. Und dann steht der Unternehmer natürlich erstmal da, hat natürlich im Vorfeld oft, wie es halt so ist, noch gar nichts organisiert und sich auch noch gar nicht sortiert. Aber will dem Gedanken dann, wenn er das spannend findet, natürlich schon irgendwo nachgehen. Und das ist halt dieser große Spagat. Ja. Und das Angebot ist dann ja auch nicht irgendwie 10 Jahre gültig oder 7 Jahre gültig. Von daher ist das dann halt so der Trade-off, den man da irgendwo gehen muss, was wir aber auch vielen Unternehmern dann auch dabei versuchen zu erklären. Ja, dass es dann halt einfach heißt, wenn du das jetzt machst, kannst du das machen. Du musst dir aber bewusst sein, wenn du vorher noch nicht aufgeräumt bist, deine Struktur noch nicht wirklich glatt gezogen hast, hast du da natürlich steuerliche Nachteile. Und das kann man auch kurzfristig nicht heilen oder einfach beheben. Das heißt, dann ist es halt der Trade-off, den man da an der Stelle gehen muss. Wobei ich muss auch sagen, viele Unternehmer gehen auch diesen Trade-off. Ja, die sagen dann, okay, ich finde das jetzt so attraktiv, dann lass uns hier einfach mal weitersprechen und gucken, wie weit wir kommen. Das erleben wir in letzter Zeit ganz, ganz oft, dass wir auch erst dazukommen, wenn quasi auch schon unverbindliche Angebote auf dem Tisch liegen und dann der Unternehmer auf einmal sagt, ja, ich bin jetzt doch ein bisschen überfordert, wie ist das denn, was steht denn da drin, kann ich das jetzt so unterschreiben, ja oder nein? Und dann werden wir ganz, ganz oft einfach mitten in diesen Prozess reingeworfen, müssen uns dann natürlich auch erstmal sortieren, müssen erstmal gucken, wie ist die Gesamtgemengelage, was wurde jetzt schon unterschrieben, was noch nicht, wo stehen wir? Von daher ist das für uns natürlich auch kein so einfaches Thema dann.
Ja, klar. Okay, verstehe. Also gut, es wäre gut, wenn Sie drüber nachdenken würden, aber ich verstehe auch so ein bisschen, naja, wenn ich jetzt ein Angebot habe, es ist gerade super heiß, ne, mein Business, also vielleicht auch mein Segment ist gerade irgendwie sehr gefragt, dann denke ich mir vielleicht auch, naja, wenn ich einen höheren Kaufpreis hier kriege, dann nehme ich halt auch vielleicht eine höhere Steuer in Kauf, ja, und fange mich irgendwie an, umzustrukturieren, weil dann vielleicht der Käufer sagt, ja, in 2 Jahren habe ich dann eigentlich auch keine Lust mehr. Ja.
Oder halt auch Last Minute. Das hatten wir jetzt auch bei einem Fall, wo wir wirklich vor dem 31.8. dieses Jahres noch umstrukturiert haben. Das ging gerade noch kurzfristig, dass er zumindest 1/7 noch irgendwie mitretten kann. Und dann haben wir aber auch gesagt, ja, den Verkauf bitte dann erst ins nächste Jahr ziehen, dass man dann noch das 2/7 irgendwie mitnimmt. Und das war auch kurz vor knapp. Ja. Also wir saßen in der letzten Augustwoche beim Notar, haben das alles so umstrukturiert, dass er halt für dieses Jahr noch das 1/7 bekommt. Ihm ist aber auch bewusst, dass er halt die anderen 5/7 dann einfach liegen lässt und dass er das halt dann nicht mehr mitnehmen kann. Das war ihm halt klar, aber in dem Fall war es halt genauso. Ja. Er hat sich halt nie damit befasst, weil er halt ständig mit sich und seinem Unternehmen beschäftigt war. Und jeder von uns wird ja älter. Ja. Das ist halt irgendwie die Natur der Sache. Ja. Und dann kam auf einmal das, was du ja auch gesagt hast, es kam ein attraktives Angebot rein. Und dann hat er sich damit beschäftigt, hatte aber seine Struktur noch nicht wirklich dementsprechend aufgestellt.
Gut, insofern eigentlich das, was jetzt der Mandant in dem Fall hier macht, sinnvoll. Ja. Also wenn ich noch gar nichts Konkretes auf dem Tisch habe, aber weiß, es wird irgendwann so sein, weil ich keinen Nachfolger habe, so eine Struktur eben halt auch meinetwegen 7 Jahre vorher zu ziehen. Ja. Dann gehen wir doch mal weiter in dem Beispielsfall, dass man jetzt sagt, okay, der Mandant hat jetzt erstmal sein Unternehmen fit vor Schenkungen gemacht auf die Stiftung. Ja. Also es sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt worden, damit er quasi Schenkung steuerfrei rein kann in die Stiftung. Stiftung hat dann das Unternehmen. Ja, so einfach ist es ja dann letztendlich. Der Mandant kontrolliert dieses Unternehmen und führt es letztendlich auch genauso wie vorher einfach nur mit der Stiftung drüber. Ja, eigentlich ja dann auch hier als Holding-Konstrukt drinne. Das ist im Einzelnen total komplex, wollen wir jetzt aber eigentlich nicht drauf eingehen. Ja, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, schenkungssteuerfrei haben wir dieses Unternehmen jetzt in die Stiftung bekommen. Dadurch, dass er in den Genuss von diesen Privilegien gekommen ist, muss der Mandant ein paar Spielregeln beachten. Also da geht es vor allem darum, Arbeitsplätze zu erhalten, ja, Stichwort Lohnsummentest, und im anderen Teil geht es auch darum, das Unternehmen nicht zu verkaufen. Ja, also das, worüber wir eigentlich heute genau sprechen wollen. Ja. Und deswegen auch hier eigentlich eine super proaktive Herangehensweise des Mandanten zu sagen, ich mach's jetzt. Ich kann vielleicht auch die gesamten 7 Jahre, wenn es jetzt hier in dem Fall, noch aussitzen, bevor ich wirklich eigentlich mal ein spannendes Angebot bekomme, wo ich dann aber auch wirklich dann direkt sagen kann, ich brauche nicht umzustrukturieren. Das Ding ist in der Stiftung, ich kann es, das ist jetzt noch wichtig, aus der Stiftung heraus zu einem verschwindend geringen Ertragssteuersatz verkaufen. Das heißt, ich habe im Wesentlichen den gesamten Kaufpreis am Ende in der Stiftung drinne. Und genau, wenn ich die kompletten 7 Jahre warte, habe ich auch nicht mehr irgendwelche Erbschaft- und schenkungssteuerlichen Themen zu befürchten. Wahrscheinlich jetzt hier so ein bisschen der Traumkunde, Traummandant, ja, aber also es ist möglich, ja, das sollten wir, glaube ich, hier an der Stelle mal festhalten.
Ja, absolut. Und ich finde das auch gut, dass es das gibt und dass es auch Experten wie euch dabei gibt, weil gerade dieses Thema Zersplitterung und was passiert danach, wenn ich vielleicht irgendwann nicht mehr da bin, ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es gibt ja auch Familienkonstellationen, wo man dann vielleicht sagt, okay, meine Erben warten vielleicht wirklich nur auf das Erbe, um da dann halt direkt ranzukommen und dann kommt alles irgendwie unter den Hammer und alles ist weg. Und deswegen finde ich auch gut, dass es dieses Stiftungskonstrukt gibt, dass man dann sagt, okay, ich kann halt mein Vermögen oder mein Erbe auch irgendwo ein Stück weit bewahren und das kann ich dann eben nicht einfach alles direkt unter den Hammer geben und kommt direkt weg, sondern da hat man ja dann einen gewissen Schutzmechanismus einfach mit oben drauf und selbst wenn man dann sagt, okay, ich traue vielleicht meinen Erben das nicht zu, das irgendwie weiterzuführen, kann man ja auch jemand extern dann einsetzen, der dann die Stiftung dann einfach weiterführt und verwaltet und ich glaube, das hat in gewissen Konstellationen schon seinen Charme und auch seine Berechtigung, von daher finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es diese Alternative auch am Ende des Tages einfach gibt, weil wie jedes Unternehmen unterschiedlich ist und immer wieder die Fälle neu sind, ist es da natürlich auch so, ja, dass jede Familie dann einfach unterschiedlich ist, es da unterschiedliche Konstellationen gibt und deswegen hat das schon einen gewissen Charme am Ende des Tages.
Das Unternehmen, das Baby des Unternehmers, ne, ich meine genau das, was du gerade gesagt hast, er will es schützen, eventuell auch vor anderen Familienmitgliedern, genau dafür ist dann eigentlich auch die Stiftung wirklich ein super Vehikel. Jetzt haben wir das Unternehmen aus der Stiftung heraus verkauft, wir haben eigentlich letztendlich dann Cash in der Stiftung, also wir haben eine Cashbox, ja, die, und das gehört jetzt zur Wahrheit noch dazu, wenn sie dann jetzt halt eben dieses Cash ausschüttet an den Unternehmer, seine Familienmitglieder, wen auch immer er mit dieser Stiftung begünstigen will, fällt halt nochmal Abgeltungssteuer an, ja, also das müsste man sich schon überlegen, allerdings könnte man in der Stiftung mit diesem Kaufpreis viele tolle Sachen machen. Das ist wichtig und die Stiftung, das ist auch immer nochmal toll, gerade die Deutsche, keiner hat jetzt mehr Anteile, bevor das Unternehmen verkauft wird, keiner hat Cash, ETF, Fonds, irgendwas, wo der deutsche Staat auf die Idee kommen könnte, hey, ich könnte doch mal eine Wegzugsteuer darauf erheben, wenn Leute, die solche Vermögenswerte halten, Deutschland verlassen. Das Thema haben wir nicht mehr. Also alle Familienmitglieder können sich global frei bewegen. Die Kinder, die ja das Unternehmen gerade nicht übernehmen wollen, sondern eventuell sagen, ich gehe jetzt nach Spanien, ja, zum Studieren oder was auch immer, alles überhaupt kein Thema. Also eigentlich eine Lösung, wo wir für alle einen Haken dran machen können.
Ja, absolut. Gerade diese Bewegungsfreiheit ist ja unheimlich wichtig in der heutigen Zeit, wie ich es dir auch erklärt habe, dass die nächste Generation da eher ein bisschen freier denkt und auch sehr reisefreudig ist. Und von daher ist das für so eine Konstellation, sage ich mal, eigentlich schon sehr, sehr treffend und auch geeignet.
Ich glaube, dann haben wir hier den Unternehmer glücklich gemacht. Marcel, vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank für die Einblicke in euren Arbeitsalltag. Ich freue mich, wenn wir wieder zusammen im Studio sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Mach's gut.
Danke dir. Ciao.